Digitales Bezahlen. Der Coinspondent bei Detektor FM.
Wie jede Woche am Dienstag geht es heute bei uns um die neuesten Informationen und Entwicklungen aus der Welt des digitalen Bezahlens. Dafür ist unser Coinspondent Friedemann Brenneis bei mir im Studio. Friedemann, was gibt es denn Neues aus der Welt des digitalen Bezahlens?
Ich habe wie immer drei Themen mitgebracht. Zuerst blicken wir nach Venezuela, das aktuell mit einer Hyperinflation zu kämpfen hat. Dann gibt es leider schlechte Nachrichten für deutsche Bitcoin-User und schließlich sprechen wir über die Präsenz von Frauen in der Bitcoin- und Kryptowährungsszene. Die ist nämlich noch deutlich ausbaufähig, aber zum Glück gibt es sehr spannende Akteurinnen, die aus gutem Grund genau das verändern wollen.
Okay, kommen wir mal zum ersten Thema. Was ist denn los in Venezuela?
Da steht es gar nicht gut um die lokale Währung, den Bolivar. Denn obwohl Venezuela über enorme Bodenschätze, wie beispielsweise Öl, verfügt, schafft die Regierung es nicht, die Währung langfristig zu stabilisieren. Im September hatte der Bolivar gegenüber dem Vorjahr bereits mehr als 60% an Wert verloren. Der fallende Ölpreis setzt das Land nun zusätzlich unter Druck und mittlerweile liegt die venezolanische Inflation so hoch, dass man von einer Hyperinflation sprechen kann. Hyperinflation, das ist die massive, eigentlich auch dann nicht mehr zu kontrollierende Entwertung des Geldes und sie ist ein Phänomen, das wir nur aus der Neuzeit kennen, seitdem nämlich Regierungen mit ihrer Geldpolitik selbst den Wert des Geldes bestimmen können. Und Hyperinflation, das zeigt sich auch, die Leidwesenden ist immer die Bevölkerung und nicht jede Regierung ist wirklich fähig, mit dieser Verantwortung sinnvoll umzugehen. Und genau das ist nämlich das Argument, mit dem ja staatenlose digitale Kryptowährungen wie beispielsweise Bitcoin ins Leben gerufen wurde, denn sie basieren nicht auf Geld- und Schuldenpolitik, sondern auf Mathematik. Und während die Geldpolitik von Regierungen eben unvorhersehbar und wankelmütig sein kann, sind die mathematischen Regeln von Bitcoin unabänderlich und für jeden einsehbar und sie schließen eine Hyperinflation von vornherein aus.
Ja, und nun zu den schlechten Nachrichten für deutsche Bitcoin-User.
Für die wird es nämlich immer schwerer, an Bitcoins zu kommen, zumindest ein bisschen, denn per Twitter hat die Handelsplattform Local Bitcoins gestern mitgeteilt, dass ihr Service aus Regulierungsgründen vorerst nicht mehr in Deutschland verfügbar sein wird. Über Local Bitcoins konnte man Bitcoins ganz einfach von Person zu Person kaufen und verkaufen. Man hat sich einfach über die Website verabredet und einen Preis individuell ausgehandelt. International ist die Plattform ein riesengroßer Erfolg, auch wenn sie für Einzelne immer mal wieder zu Problemen geführt hat. Wer auf diese Art nämlich zu große Summen Bargeld oder Bitcoins handelt, macht sich mitunter illegaler Finanzgeschäfte oder Geldwäsche strafbar. Und zweifelsohne wurde Local Bitcoins von manchen Usern auch genau für diesen Zweck genutzt, aber eben auch von vielen Menschen, die keine illegalen Absichten hatten. Auf Reisen konnte es zum Beispiel sehr komfortabel sein, wenn man sein Geld nicht für hohe Gebühren in die jeweilige Landeswährung umtauschen muss, sondern man kann Bitcoin nämlich wunderbar als Transferwährung einsetzen. Sie wiegen nichts, sie sind diebstahlsicher und dann sucht man sich vor Ort einfach jemanden, der nach Bedarf die Bitcoins in die jeweilige lokale Währung umtauscht.
Und welche Möglichkeiten hat man in Deutschland, jetzt noch an Bitcoins zu kommen?
Da gibt es zum Glück noch einige. Man kann sich ganz klassisch Bitcoins immer noch über Börsen im Internet kaufen. Manche von denen haben dieses Regulierungsprozedere auch bereits hinter sich. Dann gibt es noch ein paar Wallets, also die digitalen Brieftaschen für Bitcoin, die man sich auf dem Smartphone installieren kann. Die bieten teilweise einen ähnlichen Service wie Local Bitcoins, zum Beispiel die Mycelium-App für Android. Oder man kann auch einfach zu einem der regelmäßigen Bitcoin-Stammtische oder Meetups gehen und dort findet man immer auch jemanden, der einem ein paar Bitcoins verkauft. Und gerade wenn man erstmal mit wenig Geld einsteigen will, 10 Euro oder so, um den Umgang mit digitalem Geld zu lernen, dann ist das sowieso die beste Lösung, denn bei diesen Treffen findet man immer auch jemanden, der die mit Sicherheit auftretenden eigenen Fragen beantworten kann.
Kommen wir nun zu unserem Hauptthema. Dabei geht es um eine gesellschaftliche Debatte, die wir Stichwort Frauenquote auch aus anderen Bereichen kennen. Warum, sagst du, sollten wir auch auf jeden Fall über das Thema Frauen und Bitcoin sprechen?
Weil Bitcoin und digitales Geld im Allgemeinen in einer thematischen Schnittmenge liegt, die man gemeinhin als Männerdomäne bezeichnen könnte. Das ist auf der einen Seite das Thema Wirtschaft und Ökonomie, das kennen wir ja von der Frauenquote, das Problem, und auf der anderen Seite eben der Bereich neue Technologie. Und wie schwer es sein kann, diese Männerdomänen aufzubrechen, wenn sie erst einmal etabliert sind, zeigt ja die langwierige und zähe Debatte um die Frauenquote für börsennotierte Unternehmen, wie sie jetzt kommen soll. Und das ja, obwohl durch Studien belegt ist, dass gemischte Teams aus Männern und Frauen innovativer sind als rein homogene Gruppen. Und außerdem, auch dazu gibt es Studien, erzielen Unternehmen mit Frauen in der Führungsetage höhere Renditen und bessere Betriebsergebnisse.
Aber was hat das jetzt genau mit Bitcoin zu tun?
Bei Bitcoin ist es eben so, wir haben eine neue Technologie mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und die befindet sich noch ganz am Anfang. Das mag man jetzt kritisch sehen und sagen, es weiß ja noch keiner, ob sich das langfristig überhaupt durchsetzen wird, aber genau das ist der falsche Gedanke. Viel wichtiger ist es nämlich zu sehen, was alles entstehen könnte, wenn Bitcoin und alles drumherum tatsächlich, ich sag mal, das nächste große Ding ist. Und darauf deutet ja zurzeit einiges hin. Von Monat zu Monat fließt immer mehr Risikokapital in neue Bitcoin-Startups. Das Ökosystem wächst, aber das heißt eben auch, dass genau jetzt die Zeit ist, in der es noch verhältnismäßig leicht ist, die künftigen Strukturen und Machtverhältnisse mitzubestimmen. Wenn sich Bitcoin als Technologie erst einmal etabliert hat, dann, auch das zeigt ja eben die Frauenquotendiskussion, wird es schwer, die bestehenden Machtverhältnisse wieder zu verändern. Insofern muss man das Thema Gleichberechtigung und Gleichstellung jetzt besprechen, wo das Bitcoin-Ökosystem noch formbar ist. Denn wenn wir es nicht machen, dann, darauf deutet zurzeit auch einiges hin, bildet sich auch hier wieder eine Schieflage zu Ungunsten von Frauen.
Woran erkennst du denn diese Schieflage ganz genau?
Ich wurde zum ersten Mal darauf aufmerksam, als ich im Januar einen Blog-Eintrag von Arianna Simpson gelesen habe, einer US-amerikanischen, sehr technikaffinen Bloggerin. Die hat unter anderem für Facebook gearbeitet. Mittlerweile ist sie selbst in einem Bitcoin-Startup aktiv. Die war nämlich zu einem Bitcoin-Treffen gegangen und dort erlebte sie das unschöne Ereignis, dass sie von den Anwesenden fast nur Männern, oder nur Männern, ich bin mir gar nicht mehr sicher, zum einen direkt bei der Ankunft angegraben wurde, zum anderen wurde sie, um es mal ganz einfach zu sagen, grundsätzlich als Dummerchen abgetan, weil ihr und Frauen generell ja das Grundverständnis für technische und wirtschaftlich komplexe Themen fehle, was, wie wir wissen, absoluter Blödsinn ist.
Und war das jetzt ein Einzelfall oder ist das ein weit verbreitetes Phänomen?
Ich würde sagen, es ist schon ein extremes Beispiel, ein sehr extremes Beispiel. Nichtsdestotrotz ist es aber ein Anlass, sich über das Thema Frauen und Bitcoin Gedanken zu machen. Ich habe, seit ich diesen Blog-Eintrag gelesen habe, zum Beispiel bei all den Bitcoin-Veranstaltungen, bei denen ich bisher war, von Konferenzen über Meetups bis hin zu Veranstaltungen im Bundestag, immer mal ein bisschen auf das Männer-Frauen-Verhältnis geachtet. Und tatsächlich, wenn bei einer Veranstaltung mal mehr als 5-6% Frauen waren, dann war das schon deutlich überdurchschnittlich. Das wiederum ist problematisch, denn wie soll man mit so einem Verhältnis diese erfolgreichen und innovativen gemischten Teams zusammenstellen, von denen in den Studien eben diese Rede ist? Und was den potenziellen Sexismus angeht, das ist für mich als Mann natürlich schwer zu beurteilen. Ich kann aber zum Beispiel sagen, dass wir beim Bitcoin-Stammtisch hier in Leipzig auch ein paar Frauen haben, die regelmäßig kommen. Und das würden sie ja nicht, wenn sie sich dabei unwohl fühlten.
In Berlin gibt es trotzdem den weltweit ersten sogenannten Bitcoin-Mädchen-Stammtisch, bei dem nur Frauen kommen dürfen. Das klingt schon ein bisschen nach bewusster Geschlechtertrennung. Was hat es denn damit auf sich?
Den ersten Bitcoin-Mädchenabend, den hat die Berlinerin Anna Kurt ins Leben gerufen. Allerdings nicht, und das ist auch wichtig, weil sie sich bei den regulären männerdominierten Bitcoin-Stammtischen unwohl gefühlt hat oder als feministische Gegenveranstaltung, sondern vielmehr um ein noch zielgruppenspezifisches Angebot zu schaffen.
Ich habe das sehr genossen hier in der Bitcoin-Community in Berlin. Das sind alles total nette Jungs, hauptsächlich. Und irgendwie dachte ich, so ein bisschen Mädchenklöns noch dazu zu haben, wäre auch ganz nett. Also mir hat es gut gefallen, mir ist aber aufgefallen, es gibt nicht so viele Frauen. Ich habe so in der internationalen Community nach Frauen gesucht und bin da auf einige gestoßen. Also die allererste war natürlich The Bitcoin Wife, die mich irgendwie dafür begeistert hat, das Frauennetzwerk zu suchen. Und wir haben dann da so Online-Hangouts mit Frauen aus der ganzen Welt gehabt und das war einfach irgendwie toll und total inspirierend.
Weil nun aber nicht jeder bzw. jede so viel im Internet unterwegs sein könne wie sie und freitagabends vor dem Computer hängen, um zu chatten, wollte Anna mit dem Mädchenabend die positiven Erfahrungen, die sie selbst gemacht hat, auch anderen Frauen zugänglich machen. Und das ist besonders gut, wenn diese noch am Anfang des Themas Bitcoin stehen.
Also ich glaube, es ist eher so, dass Frauen, die sich vielleicht interessieren oder Mädchen, die sich interessieren und informieren möchten, möglicherweise in einer Gruppe von erstmal nur Frauen sich vielleicht tatsächlich ein bisschen wohler fühlen. Also das Ziel des Mädchenamts ist es auch nicht, Männer und Frauen auf Dauer voneinander zu trennen, sondern eigentlich eher den Mädchen vielleicht einen ersten Anhaltspunkt zu bieten, einen geschützteren oder auch kleineren Raum anzubieten, wo sie erstmal andocken können an die Community, um dann komplett ins Thema einzutauchen und zum Beispiel auch die ganze Community irgendwie kennenzulernen und diese Netzwerkstärke dann auch einfach für sich nutzen zu können.
Der monatliche Mädchenstammtisch, der Mädchenabend, wird dabei sehr gut angenommen. Bei jedem Treffen, sagt sie, kämen neue Frauen dazu. Mittlerweile gibt es sogar in London auch den ersten Ableger des Konzepts. Und das sei letztlich sogar gut für das ganze Bitcoin-Ökosystem, denn gerade der Kooperationsgedanke ist laut Anna Kurt, die ja auf beiden Veranstaltungen unterwegs ist, dem normalen Bitcoin-Stammtisch und dem Bitcoin-Mädchenabend, bei letzterem viel ausgeprägter.
Und ich glaube, das ist vielleicht was, was Männer weniger machen, ne, zu sagen, ich habe da eine Idee, aber mir fehlt da was, ich habe da noch eine Schwachstelle oder so, ist ja irgendwie eine Schwäche zeigen oder so. Das ist dann vielleicht was, was Männer weniger machen. Und die Frauen sind da unglaublich gegenseitig unterstützend. Also das ist ein einzig großes Hilfs- und Support-Netzwerk und es gibt ganz viel Aufschwung irgendwie, da bekommt man ganz viel Zuspruch und Unterstützung.
Man könnte also sagen, dass manche Geschäftsidee vielleicht bessere Erfolgschancen hat, wenn sie beim Bitcoin-Mädchenabend besprochen wird, weil sie beim normalen Stammtisch vielleicht gar nicht erst besprochen werden würde.
Wenn wir das Thema Bitcoin und Frauen zusammenfassen, haben wir also alles von Sexismus und Diskriminierungsvorwürfen bis hin zu spannenden Angeboten nur für Frauen. Welches Fazit ziehst du nun?
Fest steht auf jeden Fall, wir haben jetzt die Situation, dass wir mit Bitcoin eine, womöglich die große Zukunftstechnologie vor uns haben und wir stehen derzeit noch ganz am Anfang. Und ich denke, das sollte man als Chance betrachten, frühere Fehler zu vermeiden, die zu den einseitigen, jetzt nur noch schwer zu verändernden Männerdomänenstrukturen geführt haben. Letztlich, und da schließe ich mich Anna Kurt an, ist das aber kein Aufruf, der nur an Frauen geht, sondern für Männer gleichermaßen gilt. Und wer neugierig ist, Angebote, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen, gibt es viele. Eines ist zum Beispiel jede Woche unsere Digitales Bezahlen-Serie hier auf Detektor FM zu hören.
Friedemann Brenneis, unser Experte für das digitale Bezahlen, hat uns über die Situation von Frauen in der Bitcoin-Szene berichtet. Auf unserer Website hat er zudem noch einmal Links und Informationen zusammengestellt. Dort finden Sie auch unsere Bitcoin-Wallet. Wenn Ihnen dieser Beitrag und unsere Serie Digitales Bezahlen gefällt, dann können Sie die Produktion weiterer Folgen darüber unterstützen. Ich sage vielen Dank, Friedemann. Bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Den Coinspondent gibt es auch als Podcast.